Deutschlandfunk Nova.
Wie oft geht denn ihr noch feiern oder so auf Konzerte? Die meisten machen das ja immer seltener. Das liegt nicht nur daran, dass man vielleicht älter wird und lieber auf dem Sofa chillt, sondern ganz generell gehen wir anscheinend weniger aus. Und Julius, der sieht den Grund vor allem darin, dass es so viel Kohle kostet.
Also so Bierchen im Park ist halt 1 Euro und Bierchen in der Club oder Kneipe ist halt 3, 4, 5, 10 Euro.
Ja, und diese ganzen Spaces, die das Nachtleben kreieren, die leiden unter anderem darum, denen geht's nicht gut. Das zeigen verschiedene Zahlen. Es ist einfach extrem schwer, eine Bar oder einen Club wirtschaftlich gut zu betreiben. Und dann geben viele halt auf. Stichwort Clubsterben. Von 2015 bis 2022 ist zum Beispiel die Zahl der Clubs, also wo wir Party machen gehen, um ungefähr ein Drittel gesunken. Die Lage hat sich in den letzten Jahren noch verschlimmert. Das hat mir Christian Ordon vom Branchenverband Livecom erzählt. Christian, so handfeste Zahlen für ganz Deutschland gibt's ja nicht. Woran machten ihr das fest, dass es einen Clubsterben gibt?
Naja, also es gibt keine bundesweite Erhebung, sagen wir es mal so. Mhm. Ne? Und wir können immer uns nur auf die Rückmeldung unserer Mitglieder quasi verlassen. Wir sind auch organisiert in 20 Netzwerken. Das heißt, es gibt Bundesländer, die haben ein Landesnetzwerk wie Hamburg und Berlin. In Berlin ist es die Clubkommission, in Hamburg ist es Clubkombinat und die führen natürlich auch eigene Umfragen durch. Und zuletzt hatte das Clubkombinat Hamburg die letzten Jahre mal einfach mal eruiert. Okay, was ist an diesem Begriff Clubsterben eigentlich dran? Gilt das auch für Hamburg? Und vor Corona waren wir da tatsächlich auch sehr vorsichtig. Ne? Also es ist ein gewaltiges Wort. Und damals, also vor Corona, konnte man sehen, okay, ja, natürlich stellen Clubs ihren Betrieb ein. Es hat sich aber auch gezeigt, es kam ungefähr die gleiche Menge an neuen Clubs, neuen Veranstaltungsstätten hinzu. Jetzt nach Corona ist es leider anders. Da zeigt sich, dass halt nicht mehr so viele Leute, ich sag's mal so, den Mut haben, einen Club zu gründen.
Ein großes Stichwort ist da wahrscheinlich einfach Risiko. Es ist dann einfach riskanter geworden mit den Gegebenheiten, die es eben gibt, so einen Club zu gründen und eben auch am Leben zu erhalten. Jetzt vertretet ihr mit der Livecom ja nicht die reinen Partyclubs, sondern welche, die ihr Programm eben kuratieren mit Liebe und Expertise. Da dürfte man eigentlich denken, solche Clubs, die müssten sich doch lohnen. Also diese Läden müssten doch rappelvoll sein jedes Wochenende. Aber dem ist ja nicht unbedingt so. Woran liegt das?
Ja, das hat unglaublich viele Ursachen gerade. Das hat natürlich erstmal damit zu tun, dass es die Pandemie gab. Wir sprechen ja immer noch von einer Inflation. Wir haben diverse Kriege, auf denen wir aufgrund des Weltgeschehens alle irgendwie miteinander verbunden sind und die Auswirkungen spüren. Und das trifft einen Club, der mit dem neuen Ausgehverhalten zu tun hat. Du hast es in der Anmoderation gesagt. Mhm. Das hat mit Fachkräften unter anderem zu tun, die man auch nicht mehr so bekommt. Es hat mit Gagenerhöhungen zu tun bei den MusikerInnen. Also es sind zahlreiche Herausforderungen. Und dann muss man ja natürlich auch das Publikum sehen, die ja genauso mit der Inflation zu kämpfen haben, die dann sagen, wow, Ticketpreise sind gestiegen,
absolut.
Wow, Bierpreise, Getränkepreise sind gestiegen. Aber dieses Umlegen der Kosten auf das Publikum, das geht bei manchen Clubs gar nicht. Also nur oder bis zu einer bestimmten Grenze.
Ja, ich bin ja wirklich leidenschaftliche Konzertgängerin und trotzdem muss ich bei den Ticketpreisen aktuell echt immer wieder ganz schön schlucken. Und klar, wenn man so ein Laden ist, der eigentlich sich eher auf NewcomerInnen eingeschossen hat, der da spezialisiert drauf ist, dann Ticketpreise von 30 Euro zu nehmen, da werden Leute dann eben auch schnell nicht mehr kommen, wenn das eben nicht ein Name ist, der total zieht. Da könnte man jetzt ganz pragmatisch und wirtschaftlich rangehen und sagen, gut, dann geht's halt einfach nicht mehr. So eine kleine Läden lassen sich zum einen wirtschaftlich nicht stemmen und die Leute haben vielleicht auch einfach nicht so einen Bock drauf, für kleine KünstlerInnen viel Geld zu zahlen, auf diese kleinen Konzerte zu gehen. Dann gibt's sowas eben nicht mehr. So what? Das ist halt einfach das System, in dem wir leben. Was sagst du dazu?
Das regelt der Markt oder ihr könnt euch ja mal andere Geschäftsmodelle ausdenken, das greift leider nicht. Also jedenfalls nicht in diesem kleinen Bereich. Also diese Clubs, die brauchen eine Unterstützung, gerade die kleinen. Und da gibt es nämlich ein sehr gutes Beispiel, nämlich in Großbritannien. Dann hat man gesehen, okay, diese dort sogenannten Grassroot-Venues, also diese wirklich kleinen Läden, wo die ersten Artists spielen, die gehen immer weiter verloren. Und was hat das überhaupt für Auswirkungen? Und der britische Verband hat dann mal geguckt, okay, wer sind denn eigentlich die Headliner der letzten 5 bis 10 Jahre beim Glastonbury Festival? Und man hat gesehen, okay, das sind ja eigentlich immer nur die gleichen. Es kommt gar kein Nachwuchs mehr bis hoch zur Spitze. Das hat natürlich mit den ganzen Verwicklungen innerhalb der Musikwirtschaft zu tun, aber auch natürlich, weil diese Bühnen komplett weggefallen sind. Wir sprechen über eine Popkultur, die bisher noch nicht gleichberechtigt anerkannt wird, wie beispielsweise andere kulturelle Bereiche.
Christian Ordern vom Branchenverband Livecom hier bei Deutschlandfunk Nova. Wir quatschen übers Clubsterben und warum wir anders feiern gehen. Wenn ihr dazu was teilen wollt, immer sehr, sehr gerne. Geht ihr noch leidenschaftlich gerne aus? Und wenn nein, woran liegt's? Warum geht ihr nicht mehr feiern? Schreibt uns mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova.
Die Großen, die werden immer größer und die Kleinen, die kämpfen sich ab und bleiben trotzdem auf der Strecke. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen hier bei Deutschlandfunk Nova, dass es so einen Trend zu Mega-Events gibt. Damit meine ich so Stars wie Taylor Swift oder Adele. Bei denen klappt es easy, dass Fans da richtig viel Kohle hinblättern für Tickets und die Touren ausverkauft sind. Und zu kleineren Konzerten gehen dafür inzwischen immer weniger Leute. Und das ist nicht nur für NewcomerInnen und unbekannte KünstlerInnen ein Problem, sondern natürlich auch für die Venues, die dann halb leer sind. Wir sprechen deshalb heute hier immer wieder übers Clubsterben und gerade alternative, nischigere Läden, die haben da echt Schwierigkeiten. Zum Beispiel das Hafenklang in Hamburg, das ist direkt um die Ecke vom Fischmarkt, gibt es seit 27 Jahren den Punkschuppen. Aber wie lange hält er noch durch? Die haben ziemlich große Sorgen, dass sie ihr 30. Jubiläum nicht feiern werden. Da habe ich drüber gesprochen mit Thomas Lengefeld, der ist Geschäftsführer des Clubs. Thomas, finanziell war das Hafenklang ja immer schon eher so auf Kante genäht, oder?
Korrekt. Also Rücklagen hatten wir noch nie und wir haben halt intern sehr viel quersubventioniert. Also das heißt, gut laufende Elektropartys haben dann die Konzerte von frischen Bands, experimentellen Bands unter der Woche halt supportet, genau. Und das funktioniert halt aktuell überhaupt nicht mehr.
Ja, ihr habt jetzt ziemlich krasse Geldprobleme. Darauf aufmerksam gemacht habt ihr mit einem Crowdfunding. Da ging es um Rechnungen im höheren fünfstelligen Bereich, die dann noch bezahlt werden müssen, sagt ihr. Worum geht's da genau?
Also wir hatten als aus der Hüfte geschossenes Crowdfunding-Ziel 100.000 Euro halt publik gemacht. Das ist einfach mal die Zahl, die wir seit Juni 23 bis Mai 24 in den Veranstaltungsbetrieb von extern reingesteckt haben. Und der entscheidende Punkt ist wirklich, dass der Geschäftsbetrieb Minus macht.
Und ihr hattet auch in diesem Crowdfunding als einen Punkt angeführt, dass es ein radikal verändertes Ausgehverhalten gibt. Heißt es, dass der Laden bei euch leer bleibt oder was meint ihr damit?
Also die Corner-Kultur ist während Corona halt so ein bisschen publiker geworden, gerade bei den jüngeren Leuten, wo dank Inflation natürlich auch die, ich sag mal, Kultur- oder Ausgehbudgets insgesamt halt schmaler geworden sind. Und also im elektronischen Bereich ist halt sehr auffällig auch, dass die Leute ja das nicht mehr wertschätzen, dass man internationale Produzentinnen oder DJs bucht, sondern halt ja, die Musiksozialisierung findet halt in den sozialen Medien oder Spotify statt. Und das war uns halt immer wichtig, dass wir doch internationale Hochkaräter in den Club holen. Und das interessiert einfach niemanden mehr.
Wenn man da jetzt marktwirtschaftlich rangehen würde und so ein bisschen ohne Herz, dann könnte man auch sagen, na gut, dann regelt die Nachfrage halt das Angebot. Wenn nicht genug reinkommt, dann muss so ein Laden wie eurer halt dicht machen. Warum ist euch der Erhalt so wichtig? Denn reich werdet ihr mit eurem Laden ja nicht. Da müssen ja noch andere Gründe hinterstehen.
Nee, also genau. Also wenn ich jetzt ein Inhaber von einem Club wäre und mein Ziel wäre, mir eine Harley und ein Haus in der Toskana zu kaufen, dann würde ich mal eben zwei Drittel der Konzerte weglassen und nur noch Oi und Metal machen, weil die Leute schön viel saufen. Und genau, nee, darum geht es uns halt überhaupt nicht. Wir machen das wirklich wegen der Musik. Und es ist uns halt auch wichtig, das Haus zu erhalten und zu bespielen. Das ist halt meiner Meinung nach das einzige Haus, was am Holzhafen Hamburg, was so ein bisschen Charakter hat. Deswegen würde ich da auch nicht weggehen.
Es scheint ja aber auch eine krasse Wertschätzung für eure Arbeit da zu geben. Denn als ihr diese Crowdfunding-Kampagne gestartet habt vor 3 Wochen, hast du selber schon gesagt, da war die Summe, das Ziel, was ihr sammeln wolltet. 100.000 Euro habt ihr damals schon selber als sportlich bezeichnet. Und jetzt, ich habe gerade noch mal geguckt, sind wir ja bei fast 160.000 Euro, die da schon zusammengekommen sind. Also bei dieser Welle der Solidarität kann man da erstmal davon sprechen, dass das Hafenklang gerettet ist, ihr weiter betreiben könnt.
Das Funding-Ziel beruht so auf dem, was im letzten Jahr gelaufen ist und was die Zukunft bringt, ist ein bisschen Kaffeesatzleserei. Aber wir haben natürlich eine Welle losgetreten. Das merke ich jeden Tag im E-Mail-Postfach. Und genau, also ich, ja, nochmal, ja, Wertschätzung auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass in den letzten 25, 27 Jahren sehr, sehr viele Leute das Konzert ihres Lebens oder das Abend ihres Lebens im Club da verbracht haben und halt Bands gesehen haben, die inzwischen halt in der Sporthalle spielen oder so. Ne? Also die Leute sind vielleicht jetzt auf einen anderen Weg abgebogen und kommen gar nicht mehr zu uns, aber die dann vielleicht irgendwie im Urlaub gesessen haben und gesagt haben, oh what, denen geht's so schlecht, hier komm los, schiebe ich rüber. Ja, und es gibt genügend Aktivistinnen, die in unserem Speckgürtel ordentlich Welle gemacht haben.
Aber ich höre da schon raus, dass das klar jetzt erstmal so eine Grundlage ist, aber das Wichtige eigentlich ist, dass genau diese Menschen, die da im Urlaub gesessen haben, auch mal auf den Mittwochabend wieder sagen, komm, kennen wir zwar nicht, aber gucken wir uns an.
Ja, das wäre natürlich wünschenswert, dass die Leute sich auch wieder mal Sachen angucken, die sie nicht unbedingt kennen. Genau, das ist ja auch so ein bisschen der wunde Punkt, ne? Also wir waren in den letzten Monaten dazu gezwungen, nur noch Bands zu buchen, die quasi halt so Richtung Break-Even gehen. Also die Produktionskosten über die Eintrittsgelder einspielen und Experimente waren kaum noch drin. Mhm. Und das war halt so schade. Und ja, das ist eigentlich das, worauf wir jetzt irgendwie auch für das Crowdfunding aufmerksam machen wollen, dass die Leute auch einfach mal wieder so vorbeikommen. Aber ich sehe halt auch jetzt eindeutig die Politik in Hamburg am Zug. Also die müssen da was tun, dass so unabhängige Bühnen, also sprich nicht von der Industrie gesteuerte Bühnen, dass die gerade einen anderen Support brauchen, als dass das noch vor Corona irgendwie war.
Mhm. Genau. Die Finanzierung ist da ja das eine Thema, aber ihr habt auch noch so ein anderes leidiges Thema, von dem ja auch viele, viele Clubs immer wieder betroffen sind, nämlich das Thema Mietvertrag. Der läuft bei euch ja auch 2029 aus. Denkt ihr da jetzt schon dran oder macht ihr jetzt erstmal einfach weiter und guckt dann?
Nee, auf jeden Fall. Ich bin zum einen zu den Branchenriesen hingegangen und habe gesagt, hey, ihr seid da ein bisschen halt mit dran schuld. Aber halt auch zu unserem Gebäudeeigentümer, das ist halt ein Investmentfirma, ein Global Player, denen geht es nur um die Anleger, denen interessiert keine Kultur oder auch keine Subkultur. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auch nur eine Sekunde zu den jetzigen Bedingungen verlängern werden. Mhm. Und die sind schon nicht günstig. Also genau. Und es macht auch keinen Sinn, dass, also wenn der Mietvertrag auslaufen würde und dann kommt die Hamburger Kreativgesellschaft, Kulturbehörde und sagt, ja, ihr könnt jetzt aber, was weiß ich, an den Deichtorhallen oder ein Bildschirm irgendwie das Hafenklang weitermachen. Nee, darum geht's nicht. Es geht ja auch ein bisschen darum, dass man halt so einen Ort erhält.
Da gibt's noch ein paar Kämpfe zu kämpfen, sagt Thomas Lengefeld, Geschäftsführer Correct. Und Booker vom Hafenklang in Hamburg hier bei Deutschlandfunk Nova. Dankeschön, Thomas.
Deutschlandfunk Nova.
Erst vorglühen in einer WG, dann ab im Club und da bleiben, bis die Sonne aufgeht. Es gibt einen Lebensabschnitt, in dem man jedes Wochenende so eine Nacht erlebt und der bleibt einem echt für immer, zumindest bei mir ist es so im Herzen und es ist so ein ganz wohliges, schönes Gefühl. Aber die Orte, an denen sich diese Nächte zutragen, die Clubs in Deutschland, die haben viele Probleme. Da haben wir an vielen Stellen schon drüber gesprochen heute hier bei Deutschlandfunk Nova. Es geht um gestiegene Kosten, die ihnen zu schaffen machen, mehr Ausgaben, die sie haben und gleichzeitig oft weniger Einnahmen. Viele müssen dicht machen und wenig neue Locations kommen danach. Dabei ist Nachtleben ja in jedem Fall auch so ein Freiraum, der super wichtig ist und auch ein Stück Kultur. Wie kann man das retten? Wie kann man die Kultur retten? Stuttgart macht sich darüber viele Gedanken, hat zum Beispiel schon seit ein paar Jahren einen Nachtmanager. Nils Runge ist das und mit dem habe ich mich drüber unterhalten. Hi Nils.
Hallo Lena.
Nils, auch Stuttgart hat ja einer Untersuchung zufolge viele Clubs verloren in den letzten Jahrzehnten. Kannst du sagen, welche Clubs denn besonders betroffen sind? Was sind das so für Projekte, die gehen müssen?
Das lässt sich pauschal nicht beantworten. Wenn man jetzt sagen müsste, ein Genre geht oder ein Bereich geht, dann würde ich es unter dem alternativen Bereich zusammenfassen. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass es häufig nischigeres Programm ist, was sich vielleicht nicht so den Marktzwängen untersortieren lässt. Und zum aktuellen Zeitpunkt sind ja Clubs leider immer noch keine kulturellen Orte und damit eigentlich als Wirtschaftseinrichtungen dem normalen Markt untergliedert. Und das passt vielleicht nicht immer, insbesondere nicht für alternativ- und subkulturelle Angebote.
Jetzt gibt es ja Aussagen dazu, dass sich auch das Feiern einfach ein bisschen geändert hat, gerade auch durch Corona, dass so eine junge Generation gar nicht so an dieses Clubleben rangeführt werden konnte. Du hast ja selber durchaus auch einige Feiererfahrungen. Du bist Veranstalter und DJ zumindest auch gewesen. Würdest du auch sagen, wenn du heute dann eben als Nachtmanager in den Clubs stehst, du merkst, dass sich da was verschoben hat, wie Leute feiern?
Ich glaube auf jeden Fall, dass sich was verschoben hat und dass sich das Publikum in Clubs verändert hat. Nach Corona sind viele Stammgäste nicht zurückgekommen und junge Menschen haben gelernt, ihre Abende anders zu verbringen. Zudem kam, dass vielleicht auch musikalische Trends sich verändert haben und so die Clubs und die Zielgruppen vielleicht ein bisschen auseinandergedriftet sind. Und ich glaube, junge Menschen und das Zielpublikum in den Clubs muss sich die Clubs erst selber wieder erobern, um den Wert der Clubs schätzen zu lernen. Und ich glaube, neben den beschriebenen Faktoren dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir natürlich Megatrends wie einen demografischen Wandel, Digitalisierung haben. Also sprich, es gibt sowieso weniger junge Menschen, die nachkommen und die verbringen dann vielleicht auch mal ein Wochenende vor der Glotze oder am Handy. Und das sind Konkurrenzangebote geworden, die es früher in der Form vielleicht auch nicht so ausgeprägt gab.
Hat es vielleicht aber auch was mit der Lage zu tun, dass so die alteingesessenen Läden immer mehr Probleme haben? Weil ich finde, so dieser Nachhauseweg nach dem Feiern, außer im Sommer, wo man vielleicht radeln kann, das ist schon anstrengend. Also das ist auch ein Grund, warum ich sage, bleibe ich vielleicht lieber auf dem Sofa sitzen. Spielt das eine Rolle?
Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Wenn der öffentliche Nahverkehr am Wochenende nur jede Stunde fährt, man dann vielleicht auch noch im Ort ankommt und muss man da noch mal eine Dreiviertelstunde auf den Bus warten, weil das ein anderes Verkehrsnetz ist, dann überlegt man sich vielleicht zweimal,
schon
ob
hart.
Man, das ist sehr hart, aber es ist die Realität. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass die U-Bahn in Stuttgart voraussichtlich 2025 am Wochenende die ganze Nacht durchfahren. Weil aktuell fahren auch die U-Bahn in Stuttgart nur bis 1 Uhr. Es gibt zwar einen Nachtbus, aber wir wissen, glaube ich, alle, dass der Nachtbus doch nicht ganz so attraktiv ist, wie ein U-Bahn-Netz ist.
Genau. Und die Frage ist, wann? Und letztes Jahr, da gab es ja eine große Studie, bei der ihr das Stuttgarter Nachtleben auf alle möglichen Aspekte untersucht habt. Und da gab es ja auch viel Aufmerksamkeit für und viel Resonanz auch aus der Politik. Was hat sich denn dadurch noch positiv verändert für die Rettung des Nachtlebens in Stuttgart?
Ich glaube, die Studie hat dazu beigetragen, dass eine Sensibilität innerhalb der Stuttgarter Verwaltung und der Politik generiert wurde, dass das Nachtleben ein ernstzunehmender Standortfaktor ist. Und das ist für mich eigentlich der größte Gewinn, der ist vielleicht nicht ganz greifbar. Was vielleicht ein bisschen greifbarer ist, der kommunale Clubverband, das Clubkollektiv Stuttgart, hatte in der Vergangenheit immer eine Art Schallschutz vor, den gibt es in Berlin auch, gefordert. Und jetzt haben wir Pilot 100.000 € pro Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt bekommen, um mal so einen Infrastruktur- und Schallschutzfonds für die ansässigen Clubs durchzuführen, was ja wirklich auch eine konkrete Hilfe sein kann. Aber ich glaube, die größten Effekte, die sind eben gar nicht so greifbar. Und ich erzähle da eigentlich immer gern dieselbe Geschichte. Wir haben in Stuttgart das Rosensteinquartier, das wird ein circa 7 Hektar großes Entwicklungsquartier in der Innenstadtlage. Und der Leiter des Amts für Stadtplan und Wohnen hat gesagt, dank der Auseinandersetzung mit der Koordinierungsstelle Nachtleben und der Studie haben wir jetzt in die Planung von diesem Großprojekt ein neues Layer Nacht reingezogen, um quasi Konflikte im Nachtleben rechtzeitig mitzudenken. Was sind vielleicht Orte, wo sich Menschen aufhalten wollen, auch bei Nacht, wo sie vielleicht ein bisschen lauter sind, aber wo müssen wir vielleicht auch Club und Bars ansiedeln, dass sie möglichst konfliktarm passieren, weil es ist ja nicht nur so, dass im Club Musik gespielt wird, sondern die Leute wollen sich vielleicht auch davor unterhalten. Vielleicht brauchen wir auch, wenn es immer wärmer geht, Open-Air-Flächen. Und ich glaube, das sind für mich die langfristigen, wirklich wichtigen Hebel, wenn wir Nachtleben in einen Stadtplanungs- und Stadtentwicklungskontext rücken und heute schon das Nachtleben von morgen mitbedenken, damit wir vielleicht nicht mehr von Clubsterben sprechen müssen, sondern wir uns wirklich darin machen, auch in Neuentwicklungen Nachtleben und Clubs mitzudenken.
Ich glaube, du sprichst da aber einen ganz wichtigen Punkt an, wenn es darum geht, Clubs und Nachtleben in der Stadtentwicklung mitzuplanen. Weil ich glaube, lange haben sich diese Freiräume einfach so natürlich ergeben. Da waren Brachen, da waren Spaces, die wurden geclaimed und da wurde was gemacht. Und zunehmend werden diese Innenstädte eben immer dichter. Da kommen InvestorInnen rein, da kommt eine Entwicklung rein. Und solche Positionen wie dich, also so ein Nachtmanager, den gibt es irgendwie in 16 Städten, glaube ich, mittlerweile. so Menschen, die sich eben dafür einsetzen, dass diese ganzen Interessen mitgedacht werden in der Politik, das ist dann einfach super wichtig, damit da keine Konflikte entstehen, wo am Ende die Clubs leer ausgehen, oder?
Das ist unglaublich wichtig. Bevor es quasi NachtbürgermeisterInnen, Nachtkulturbeauftragte in Deutschland gab, das darf man nicht vergessen, gab es natürlich auch schon die Clubverbände, den Bundesverband, aber auch kommunale Verbände, die sich ja schon immer fürs Clubleben eingesetzt haben. Ich glaube, der große Unterschied an den NachtbürgermeisterInnen ist, dass sie eben diese Mittelpositionen einnehmen und eben probieren, auf die Verwaltung nicht als Lobby, sondern als Schnittstelle einzuwirken. Und ich persönlich glaube, dass man gemeinsam mehr erreichen kann, dass wenn man quasi die Interessen der Betreibenden im Nachtleben an die Verwaltung übersetzt, weil die sprechen einfach unterschiedliche Sprachen, beiden Seiten geholfen ist, weil einfach ein Verständnis entsteht. Und dass wir uns nicht immer hier ganz alleine austauschen müssen, haben wir das IG Nachtkonsil, also einen Zusammenschluss der Nachtkulturbeauftragten, NachtbürgermeisterInnen gegründet und treffen uns und tauschen uns aus, wie es in den unterschiedlichen Städten gibt. Und ich glaube, das ist auch was, wo Verwaltung aus meiner Perspektive dran wachsen kann, weil man in den Austausch verstärkt mit anderen Städten geht und nicht immer in einer Konkurrenz steht, sondern auch probiert, gemeinsam das Nachtleben weiterzuentwickeln und wir auch als NachtbürgermeisterInnen probieren, unsere Themen gemeinsam zum Beispiel auf Konferenzen wie der Stadt nach Acht zu präsentieren.
Nils Runge habt ihr gehört, Nachtmanager in Stuttgart. Dankeschön, Nils.
Ich danke dir. Schönen Tag noch.
Deutschlandfunk Nova.